mit so richtig starken Achterbahngefühlen manchmal umzugehen, das ist, finde ich, nicht immer ganz einfach.
Absolut. War so, habe ich gemerkt, wie mich das total trifft. Und in dem Moment wollte halt zu Mama zurück. Und ich war so, oi, irgendwie trifft mich das gerade mehr, als ich gedacht hätte. Und er so, Papa, das hast du mir schon 1000 Mal erzählt.
Ja, ja. Aber das finde ich aber ein gutes Beispiel, dieses, wo man manchmal denkt, krass, du bist 5, aber sie reden dann, deswegen glaube ich, diese Wackelzahnpubertät, wie ein 13-, 14-Jährige in der Pubertät.
Herzlich willkommen bei Papas.
Die kleine Therapiestunde zwischendurch für Eltern, alle, die mal Kinder waren und die, die mal welche haben wollen.
Quasi der erste Podcast von 0 bis 99.
Geil, schön, dass ihr da seid.
Das ist es wirklich. Schön, dass ihr da seid. Mir gegenüber sitzt der einzig wahre Niklas Rohrwacher. Niklas, herzlich willkommen.
Das Original.
Das Original.
Hey, laufen ja viele Doppelgänger durch Berlin, ja. Und ich bin wirklich das Original. Ich habe so einen Tatort am Wochenende gesehen. Also wirklich, Tatort ist ja auch so eine 50-50-Nummer manchmal, oder? Also manchmal total toll. Oh, Hannes, wenn ihr das sehen würdet, wie er sich kümmert. Er stellt mir noch parallel beim Sprechen, bei der Begrüßung das Mikro ein. Jetzt
rund
sitzt
um Service,
alles. Rund um Service. Ja, am Wochenende habe ich mir wieder Tatort geschaut mit Fine und da, also ich weiß nicht. Das war so.
Weiß ich nicht.
Ganz schwierig. Wir können ja immer mal am Anfang auch mal einen Tatort besprechen, wenn das gewünscht ist. Aber wenn ihr sagt, nee, lasst mal bitte, wir gucken es eh nicht.
Dann müssen wir es ja gucken. Nee.
Ja. Aber es gibt ja zwei gute, unsere Freunde Jasna und Daniel, die sind natürlich immer Pflichtprogramm, ja?
Ja.
Tatort Bremen und Tatort Saarbrücken. Es ist ja wirklich, ich weiß gar nicht, ob man das erzählt. Doch, darf man erzählen, oder? Dass die mal. Ich frage sie mal, ob ich das erzählen darf, wenn es dann drin ist, wurde es nicht rausgeschnitten, dass die beiden Tatortkommissare, Daniel und Jasna, zwei ganz, ganz enge Freunde von uns allen, dass die mal zusammen gewohnt haben. Also geil. Das finde ich irgendwie verrückt. Also Jasna kenne ich ja von der Schauspielschule. Ich weiß gar nicht, ob ich das alles erzählen darf, aber ich erzähle es einfach mal.
Ja, also dann ist das jetzt hier der Gossip-Podcast, wenn wir auch in diese Sparte vorstoßen. Aber Tatort ist so. Ich weiß nicht, manchmal gucke ich es, aber wirklich ganz, ganz selten. Es ist irgendwie, catcht mich nicht so mehr, finde ich.
Wie inwiefern?
Ist oft irgendwie vorhersehbar, es ist oft irgendwie, ich präferiere dann irgendwie eine geile Serie, muss ich ehrlich sagen. Obwohl ich den Tatort als Institution im deutschen Fernsehen schon irgendwie gut und wichtig finde, spricht es mich zurzeit nicht so an. Es liegt aber auch vielleicht daran, dass irgendwie man eh die Kinder ins Bett bringt und man eh früh ins Bett geht und weiß ich nicht. Da verbringe ich die kurze Zeit irgendwie mit was anderes gucken zur Zeit.
Ja, voll. Man ist auch einfach krass verwöhnt. Wir empfehlen ja auch gern mal Serien, Apple TV und Netflix und es gibt einfach auch richtig krasse Serien und der Tatort zum Beispiel am Wochenende, der hat dann irgendwie so ein bisschen vom Look and Feel auf so Ami-Serie gemacht und das wird dann nicht. Da denke ich mir, Schuster, bleib bei deinen Leisten, ja.
Das stimmt, das stimmt.
Ich finde aber, es gibt ein paar tolle Tatorte. Neulich haben wir einen gesehen aus Dresden, der Tatort, der war richtig gut.
Ja, es ist manchmal so, es gibt wirklich, wir gucken ab und zu mal rein, da gibt es so Tatorte, wo man sagt, ja geil. Und dann manche so, what?
Ja.
Ernsthaft? Ist das jetzt die Story oder was? Und so ist es, also das finde ich dann manchmal so ein bisschen sehr an Haaren herbeigezogen.
Es wirkt manchmal ein bisschen gewollt, ja?
Yes.
Wie kriegen wir die Brücke hin zu einem Papa-Podcast jetzt von den Tiefen des Tatorts?
Einfach die Stufen nehmen und rüber über die Brücke. Ja, ey, es ist, heute ist der 16. November. Wir haben in der letzten Woche über die Wackelzahnpubertät gesprochen oder das, was du dafür hältst. Du warst ja ein großer Zweifler, Kritiker der Wackelzahnpubertät. Und da sage ich an dieser Stelle ein ganz förmliches Ha! Siehst du?
Es gibt sie also doch. Ja, sie gibt es auf jeden Fall. Ich finde, seit letzter Woche habe ich das Gefühl, seitdem man darüber gesprochen hat, ist auch alles entspannter. Nein, also es ist ja nicht unentspannt, aber es ist natürlich, finde ich, so richtig, mit so richtig starken Achterbahngefühlen manchmal umzugehen, das ist, finde ich, nicht immer ganz einfach.
Absolut, aber
da die Ruhe zu bewahren.
Das glaube ich.
Also, oder was heißt Ruhe zu bewahren? Ist nicht auf sich zu beziehen. Das.
Aber gib mal ein paar, also wie du hast ja letzte Woche schon was angerissen, aber beschreib mal so die verschiedenen Facetten. Also was sind so die Momente, die Dinge, woran du das festmachst, jetzt auch mit einer Woche mehr?
Mit einer Woche mehr Erfahrung.
Ja.
Herr Robacher, wie war die Woche? So wie so ein Fußballcoach, ja? Wie sind Sie reingekommen? Wir müssen mal diese Fußballkonferenzen auch mal wieder machen.
Hannes. Stimmt allerdings.
Das war eigentlich witzig.
Ja, das können wir wirklich machen.
Das hätte ich Bock drauf. Mit einer Woche mehr. Es ist, glaube ich, ähnlich. Es ist, glaube ich, diese Wackelzahnpubertät. Beschreibt ja die Phase eben zwischen Vorschule und erste, zweite Klasse. Und das ist bei vielen Kindern so, dass sie eben diese zwischen Selbstbestimmung und großem Nähebedürfnis und ganz viele Sachen noch viel mehr autonom allein machen möchten, aber gleichzeitig merken, oh krass, das ist so ein bisschen viel gerade auch, weil sie ja eigentlich noch klein sind und dann ein großes Nähebedürfnis. Und ich glaube, das macht sich zumindest bei unserer Tochter dann an so Situationen bemerkbar, zum Beispiel bei Übergängen, finde ich. Fallen ja Kinder immer schwer, also gerade wenn sie so 2, 3, die es losgehen in die Kita, also Übergänge zum Zähneputzen, ins Bett gehen, in die Kita gehen, das sind ja immer so große Herausforderungen. Und das muss man irgendwie wirklich mit einer großen Ruhe machen. Und auf jeden Fall bei unserer Tochter ist es so, dass sie das, es liegt vielleicht auch ein bisschen daran, wobei, das würde ich gar nicht sagen, wir haben früh wirklich immer total viel Zeit. Wir haben früh immer 1,5 Stunden einfach nur für uns, wo wir spielen können und gemütlich frühstücken, uns fertig machen. Also wir haben gar nicht so einen Stress. Deswegen bin ich mal gespannt, wie wir das nächstes Jahr hinkriegen. Ich glaube, das kriege ich insbesondere nur hin, indem ich einfach irgendwie echt wirklich 1,5 Stunden früher aufstehe, um wirklich gar keinen Stress zu haben. Weil ich ja immer, du weißt es ja, heute war ich ja sehr pünktlich, ja. Immer spät dran bin und ich glaube, dass das insbesondere meine Tochter auf jeden Fall dann eher stressen würde. Und das muss man, habe ich die Frage jetzt eigentlich so beantwortet? Nee,
hast du nicht. Wäre jetzt auch direkt eingeschritten.
Ja.
Sucht euch ein Wort aus.
Wie Olaf Scholz bei Karin Mioska am Sonntag.
also genau, wirklich. Wie drückt sich's konkret aus? Was sind Momente, was sind Streitpunkte?
Streitpunkte sind, ich glaube, am meisten da, wo wir haben ja schon drüber gesprochen, so dieses Grenzen setzen, also die richtigen, fairen Grenzen setzen sie auf jeden Fall Süßigkeiten. Das ist, glaube ich, unsere Tochter oft irgendwie sagt, ach Mensch, wir haben auch so ein Süßigkeitenfach, wo wir wollen es auch nicht verbieten, wir wollen es auch zugänglich machen. Ich finde auch so die Süßigkeiten stelle ich jetzt ganz hoch, wo nur der Papa rankommt, das würde irgendwie so Torbens Vater machen, aber ich denke mir so, unsere Tochter ist 5 und man kann auch mit ihr irgendwie darüber sprechen und sie, wenn sie sich eine Süßigkeit rausnehmen darf, dann kann sie das ja auch allein machen. Und aber sie hat zum Beispiel auch früh dann oft so Situationen, wo sie dann so sagt, oh, ich würde jetzt gerne irgendwie was Süßes, und wenn sie das dann zum Beispiel nicht bekommt, dann ist sie sehr unzufrieden und braucht dann erstmal einen Moment für sich. Und ich finde, um ein ganz konkretes Beispiel zu haben, gerade wenn sie so ein starkes Gefühl hat von einer Wut oder wenn sie was nicht kriegt oder wenn sie irgendwas stresst, dann reagiert sie jetzt gerade damit, dass sie mehr dann ihren Raum braucht als vielleicht noch vor einem Jahr. Also dann so, dass sie sich dann irgendwie auf die Wohnzimmercouch und dann einfach, man merkt so, okay, jetzt brauchst du einfach so 5 bis 10 Minuten ihren Raum, versucht ihre Gefühle zu regulieren und dann kommen wir irgendwie langsam und dann reden wir irgendwie darüber, Mensch, was war los? Aber dieses richtige Grenzen setzen fällt mir auf jeden Fall wahnsinnig schwer, weil es total, ja, manchmal finde ich, schwierig ist. Und ich bin auch, glaube ich, nicht so streng oder so. Ich glaube, wenn sie dann irgendwie meine kleine Süßigkeit will, okay, ja, dann macht sie es halt. Und erkläre dann immer, jetzt bitte nicht mehr, sonst kriegt man irgendwann Bauchschmerzen. Also sie ist jetzt auch keine 1 oder 2 mehr. Und ich habe das Gefühl, man kann sie schon auch mit ihr einfach, man kann ihr auch wahnsinnig gut Dinge erklären. Und Kinder verstehen ja auch wahnsinnig viel. Und so sehe ich es irgendwie eher. Aber ich finde, da so die richtigen Grenzen setzen, dieses Nein sagen, das fällt schwer.
Voll. Ich muss kurz einhaken, das ist komplett off topic, aber mir fällt es gerade ein. Das ist ja super witzig. Ich habe so einen alten Bass, der ist, ich war vor einer Weile gekauft, also auch ein bisschen zerhackt schon, also jetzt nichts groß Wertvolles, aber irgendwie ein schönes Ding, weil der so alt ist wie meine Eltern. Fand ich irgendwie damals cool. Und war mein Sohn letztens im Wohnzimmer und ich habe dann irgendwie da auf dem Bass gespielt. Ich meinte, ey, der Bass ist so alt wie Oma und Opa. Und er so, Papa, das hast du mir schon 1000 Mal erzählt.
Ja, ja. Aber das finde ich aber ein gutes Beispiel, dieses, wo man manchmal denkt, krass, du bist 5, aber sie reden dann, deswegen glaube ich diese Wackelzahnpubertät, wie ein 13-, 14-Jährige in der Pubertät.
Komplett.
Oh, so dieses, oh, dieses so, ach Mensch, ja super nervig, dass du das jetzt fragst, Papa. Das kenne ich auch von unserer Tochter. Ja. Und ich glaube, daher kommt das auch so ein bisschen, dieses sich auf einmal so die Eltern in manchen Situationen auch ein bisschen uncool finden. Das ist so ein leichter Vorgeschmack auf vielleicht 13, 14. Aber ich kann von mir auch eigentlich ehrlich gesagt sagen, ich hatte, glaube ich, nie so eine richtig krasse, da hatten wir ja drüber gesprochen, ne? Du hattest das ja auch nicht so richtig krass.
Ich konnte sie ja auch nicht so richtig haben. Also
wir haben das dann irgendwann nachgeholt, oder das holt ja jeder dann irgendwann ein bisschen später dann vielleicht
absolut
nach.
Absolut, glaube ich auch. Aber ich merke, also genau, solche Sachen, da habe ich natürlich total gelacht. Ich fand es super witzig, dass er das gesagt hat. Ich liebe es auch, dass er so schlagfertig ist und irgendwie so Sachen raushaut. Ich finde es immer so irgendwie sweet zu sehen, wie sich da auch so entwickeln. Gleichzeitig löst es mir ganz viel aus. Ich merke schon, wie ich da viel drüber nachdenke, wie das viel mit mir macht. Also zum einen immer dieses schnelle Größerwerden jetzt, dieser Riesensprung, der da kommt. Dann, also ich bin schon sehr ruhig, muss ich sagen, gebe mir auch sehr viel Mühe, aber auch was ein großes Problem ist, gerade nicht hören, also einfach ignorieren, was man sagt und gar nicht jetzt, dass es einen Streit ausartet, aber einfach bewusst so, also auch als Provokation oder einfach nicht machen. Gestern saß ich 15 Minuten im Bad auf dem Boden und war so, ey, wir ziehen einen Schlafanzug an und dann können wir noch eine Runde spielen, aber erstmal kurz Schlafanzug, Zähne putzen, haben wir es geschafft und dann haben wir noch mehr Zeit zum Toben. So als kleinen Anreiz, das klappt meistens auch ganz gut, aber so aufgedreht. Keine Chance. Und dann irgendwann wird man natürlich genervt, so, ey, komm mal bitte. Und aber alles im netten Ton. Trotzdem habe ich das Gefühl, er provoziert das schon bewusst gerade.
Ja, voll. Ja, das ist, das kennen wir auch gut. Und dann gibt es manchmal so, dann gibt es ja auch so Tage, wo dann so alles so aus der elterlichen Perspektive extrem entspannt ist und alles so glatt läuft, dann denkt man, okay, ja, läuft doch. Und dann, aber wir haben ja auch jeden Tag andere Stimmung. Weißt du, heute bin ich irgendwie aufgewacht, war ich eher ein bisschen schlechter drauf, weil irgendwie gerade so viel, einfach noch so viel zu tun ist und das Gefühl, man rennt irgendwie den Dingen so hinterher. Und da haben wir irgendwie auch dann ein bisschen schlechtere Laune und so geht es ja den Kindern auch. Das muss man sich ja immer wieder sagen, aber ich finde gerade dieses Thema, haben wir vorhin kurz davor schon gesprochen, das Thema Zurückweisung. Mhm. Ich finde, das geht mir dann auch total nah. Also wenn auch so dieses, man hat ja manchmal so als Eltern auch so eine, oder als Papa habe ich manchmal dann so eine Erwartung im Kopf, zum Beispiel Kita-Abgabe. Dann hat man manchmal diese Erwartung im Kopf, okay, bringt man das Kind zur Kita und dann macht man irgendwie eine schöne Verabschiedung und dann geht man irgendwie los. Und wenn es dann irgendwie anders läuft und dann aber die Verabschiedung nicht so war, wie ich es mir irgendwie vorgestellt habe, dann merke ich richtig, wie man in sich irgendwas so passiert und so dieses Zurückweisungsgefühl, was definitiv nichts mit meiner Tochter zu tun hat, sondern dann irgendwie mit mir, in mir irgendwas drin ist. Und das, finde ich, muss man irgendwie dann auch lernen als Eltern, sich das dann so umzuprogrammieren. Ah, okay, warte mal, wenn jetzt die Verabschiedung nicht so ist, wie du es dir vorgestellt hast und dann halt irgendwie, keine Ahnung, man sich irgendwie heute mal keine Umarmung gibt, sondern nur ein High Five oder so, dann ist es so und das ist auch völlig okay. Aber ich finde es eigentlich einfach, damit umzugehen und man sich manchmal schon die Dinge da sehr persönlich auch nimmt.
Voll. Wir hatten gestern auch so eine Situation, also zurzeit will unser Sohn oft von Fanny ins Bett gebracht werden und fragen ihn jeden Tag, okay, wann ist Papa mal wieder dran? Und gestern war ich dran. Und dann sind wir ins Bett gegangen und er war aber noch topfit und wollte auch nicht so richtig irgendwie was vorgelesen haben, wollte einfach nur irgendwie runter und dann lagen wir da schon 20, 30 Minuten und ich so, nu komm, ich lese was vor, was wir jetzt vorgelesen haben, wir können auch ein Hörbuch hören. Er so, nee, Mama. Und ich so, wie Mama? Ja, Mama. Und ich so, aber Mama macht ja gerade deine Schwester und Papa ist heute dran, ich freue mich, komm, wir such dir ein Buch raus, wir können auch ein neues raussuchen, was du möchtest. Und er so, nee, ich will Mama. Ich will, dass Mama Bett macht. Und ich so, ja, Papa ist halt dran. So, und dann war es so, habe ich gemerkt, wie mich das total trifft. Wie ich so gemerkt, oh, warum jetzt, eigentlich ist doch eigentlich voll gut. Und wir haben auch jetzt, gab auch keinen Stress. War super sweet beide miteinander an sich. Und in dem Moment wollte er halt zu Mama zurück. Und ich war so, oi, irgendwie trifft mich das gerade mehr, als ich gedacht hätte. Und ja. Ich habe dann auch angefangen zu fragen, ey, aber gibt es einen Grund? Sag mal einen Grund, warum Papa jetzt nicht machen soll, warum Mama machen soll. Und dann nichts gesagt, habe ich noch weiter gefragt, ey, gibt's irgendwas, hat Papa dich irgendwie genervt oder gibt es was, warum du gerade keine Lust hast, dass Papa das macht oder bist du irgendwie sauer oder gibt es irgendein Gefühl, du kannst mir das auf jeden Fall immer sagen, ich bin auch nicht sauer. Und habe da ganz lieb versucht, irgendwie nachzufragen und habe dann auch gesagt, oder willst du einfach gerade ganz viel Mama-Zeit haben? Und er hat gesagt, einfach Mama-Zeit. Und verstehe ich auch, er braucht Mama total. Und ich, an sich muss man das nicht persönlich nehmen. Trotzdem ist es in dem Moment ein ganz schön großes Gefühl der Zurückweisung, weil man sich dann schon fragt, oh, habe ich was falsch gemacht? Oder ist irgendwie, hat er mich noch gern? Also klar hat er mich gern, aber weißt du, ich meine?
Ich weiß voll, was du meinst. Ich kenne das Gefühl auch, ich kenne auch die Situation. Wir haben jetzt in letzter Zeit haben wir es auch oft so gemacht, dass wir eigentlich unsere Tochter meist zu zweit ins Bett bringen. Und es ist natürlich bei euch eine andere Situation, weil ihr zwei Kinder habt, da geht das irgendwie nicht. Aber ich kenne die Situation auch, dass unsere Tochter dann auch oft sagt, okay, wird jetzt lieber irgendwie mit Mama irgendwie noch kuscheln und ins Bett gehen. Und ich, und dann gibt es am nächsten Morgen auch andere Situationen, aber ich finde, wenn man dann das so im Kopf hat, okay, jetzt bringen wir irgendwie schön ins Bett, so macht man sich gemütlich und hat noch ein bisschen Kuschelzeit, dann ist dann so eine Zurückweisung, geht auf jeden Fall, geht mir dann auch nah. Also, und ich glaube, das ehrlich gesagt, dass das alle Eltern irgendwie auch kennen. Ich weiß gar nicht, ich finde, darüber sprechen gar nicht so viele. Also dieses, dass einem das super nah geht.
Ja, ich finde, es hat aber eine andere Qualität gewonnen, weil beim Kleinkind hat das natürlich, hat einen auch getroffen, jetzt aber mit mehr Erfahrung wüsste ich jetzt, wenn unsere Tochter sowas sagt, wäre ich so, ja, okay, das ist jetzt nicht schlimm. Jetzt ist das Kind aber bewusster, größer, es passiert viel mehr, es kann viel mehr, es weiß viel mehr, es sagt viel mehr. Das tut irgendwie anders weh, finde ich.
Mhm.
Also klar, ich nehme es jetzt auch nicht so doll zu Herzen, aber es hat mich schon irgendwo getroffen und gibt einem ja zum Denken. Habe ich was falsch gemacht? War ich irgendwie doof? Aber war ich nicht. Also ich glaube, er hat einfach ein ganz, ganz, ganz dolles Nähebedürfnis, gerade auch in dieser Zeit. Und
ja, ich glaube, was halt wichtig ist, dass man sich selbst auch irgendwie dann beobachtet. Also ich gebe sozusagen jetzt dir einen Rat, den ich auch gleichzeitig mir dann gebe, weil ich glaube, wenn man merkt, okay, das geht mir jetzt irgendwie nah, dann hat das wahrscheinlich mehr mit einem selbst als mit dem Kind zu tun, weil es ja völlig okay ist, dass das Kind irgendwie mal Mama-Zeit will oder auch mal Papa. Das ist ja, in den letzten Jahren war es ja oft so, dass es sich dann auch mal verändert. Und es gibt auf jeden Fall aber so ein paar Dinge, gerade zum Beispiel finde ich dieses ins Bett bringen, ist bei uns auf jeden Fall so, dass da unsere Tochter Fine mehr möchte. Und das ist so. Aber ich finde es auch in dem Moment schade. Ich finde es zum Beispiel auch mit dem Vorlesen, ne? Ich finde ja, dass ich fantastisch vorlesen kann, ja, wirklich. Und sie möchte nach wie vor, dass Fine öfter vorliest. Das trifft mein Lese-Ego. Gebe ich zu. Ich finde auch, dass ich viel besser vorlese, aber hilft ja nichts, wenn die Zuschauer haben anders entschieden, scheinbar.
Ich gebe mir auch immer Mühe beim Vorlesen. Bei mir ist immer anfangs richtig viel Mühe und dann ebbt es ab und am Ende flüstere ich fast nur noch, um ihn in den Schlaf zu begleiten.
Ja.
Aber ich liebe es auch, Vorlesen. Also zur Zeit würde ich auch echt gern ihn öfter ins Bett bringen. Und wie gesagt, du hast absolut recht, darf das nicht so persönlich nehmen. Trotzdem war es mir wichtig, irgendwie nachzufragen, weil es kann ja sein, dass irgendwas ist und dann will ich ihm auch jetzt schon zeigen, ey, du kannst mir das auch sagen, wenn ich verstört, musst da jetzt irgendwie keine Sorge haben, dass da irgendwie was dich anmecker oder sauer bin, sondern wenn du irgendwas belastet oder wenn du irgendwie was nicht cool findest, was Papa gesagt hat oder irgendwas nicht magst oder so, dann sag mir das ehrlich und dann ist es auch okay. Und gestern haben wir dann beide ihn ins Bett gebracht und dann aber nach einer Viertelstunde musste er sich dann entscheiden, weil es gab keine Aussicht auf, er schläft jetzt gleich ein.
Mhm. Und wie habt ihr es dann gemacht?
Ich habe dann ein Buch vorgelesen, Fanny saß daneben und dann haben wir gefragt, so einer geht jetzt, wer soll jetzt noch vorlesen? Und dann hat er gesagt, jetzt Mama.
Ja. Hey, hast du die Quittung bekommen fürs Lesen?
Absolut. Ja, auch du, war was, Berti der Baggerfahrer. Ja. Da war jetzt nicht so viel mit Performance, aber war ganz sweet. Wir haben übrigens das neue Buch hier von Marc-Uwe Kling, das Neinhorn feiert Geburtstag oder so. Auch ziemlich geil.
Ja, geil.
Ja, ist ein kleiner vorgezogener Tagestipp an der Stelle. Und ansonsten merkt man auch viel in seinen Emotionen. Also wir haben gestern irgendwie Autorennen gespielt, ich habe mit ihm 1:1 viel gespielt und mit ihm geschaukelt da im Zimmer und alles Mögliche. Und trotzdem war so, niemals spielt jemand mit mir und keiner ist für mich. Und ich so, wir haben jetzt die letzte Zeit nur mit dir gespielt und deine Schwester war jetzt nur zaungastmäßig. Aber seine Wahrnehmung ist natürlich immer noch, dass er auch nicht so viel Zeit bekommt, was echt nicht stimmt. Aber klar, es passiert viel, er braucht viel Nähe, es ist viel Umstellung im Kopf und das verstehe ich auch.
Das ist aber bei uns auch so. Ich glaube, wir können oft manchmal auch viele Stunden einfach was als Familie zusammen machen, ohne groß Ablenkung. Und wenn dann jemand, Fino oder ich, irgendwie, weiß ich nicht, mal telefonieren oder was im Haushalt irgendwie machen müssen, dann kriegen wir auch schnell als Feedback, dass wir doch jetzt auch mal spielen können, wo man dann auch manchmal denkt, ja, okay, wir haben, aber es ist, glaube ich, wichtig, da irgendwie auch, ja, einfach da, das Kind mitzunehmen, es zu erklären. Was ich trotzdem eine interessante Situation finde, ist dieses, wie reagiert man denn in so einer Situation? Also gerade zum Beispiel, wenn ihr euch jeden Tag abwechselt mit ins Bett bringen und dann sagt euer Sohn als Beispiel, ach nee, ich möchte heute auf jeden Fall mit Mama. Ist es dann besser, es sozusagen durchzuziehen und dann zu sagen, nee, aber ich bringe sie ins Bett oder bring dich ins Bett oder dann zu sagen, also wir hatten auch schon mal so eine Situation und wo ich es dann nicht so richtig weiß, wo wir auf jeden Fall, dass so das innere Kind wahrscheinlich einem dann so sagt, oh nee, ich will es jetzt, aber wir machen das jetzt und ist auch wichtig, da die klare elterliche Führung zu haben. Auf der anderen Seite, wenn das Kind das jetzt gerade irgendwie ganz sehr möchte und es auch möglich ist, warum sollte man da so starr sein? Ich finde es gar nicht, ich finde es auch, das ist so ein gutes Beispiel für so eine Situation, wo ich finde, es gar nicht so einfach ist, klar in dieser elterlichen Führung zu bleiben und dem Kind da auch sozusagen die Sicherheit zu geben und auf der anderen Seite aber auch jetzt, ja, also auch auf das Bedürfnis dann irgendwie nach Mama-Nähe oder so einzugehen.
Ja, also das Ding ist, wenn es möglich ist, er fragt ja auch nur, wenn es möglich ist. Wenn Fanny arbeiten ist abends oder sowas, dann weiß er, das geht nicht. Und die letzten Male, als es so war, hat dann Fanny das am Ende halt gemacht. Weil wie du sagst, warum jetzt irgendwie Stress erzeugen, wenn das Gefühl und das Verlangen ihm groß ist. Natürlich fühle ich mich dann schuldig Fanny gegenüber, weil sie natürlich dann auch sich dann eingerichtet und gefreut hat auf irgendwie mal jetzt ein paar freie Minuten. Aber wenn so ein Tag so lang ist, weißt du, hast du das andere Kind ins Bett gebracht, bist so geil, jetzt habe ich endlich mal kurz ja, es frei.
Es klang nur lustig auf die freien Minuten.
Ja, die sind zurzeit ja begrenzt, aber können wir später nochmal drauf kommen. Aber generell finde ich, bringt es nichts in so einer Situation, da jetzt gegen anzuargumentieren und noch irgendwie weiter Druck aufzubauen. Und wenn es möglich ist, warum nicht drauf eingehen? Also beim Zähneputzen sehe ich das anders. Ich finde, es muss Zähne geputzt werden, aber deswegen versuche ich das zum Beispiel spielerisch zu machen. Wie, ey, wir machen das jetzt und dann können wir nochmal richtig geil spielen. Und das klappt auch meistens gut, auch mit ein bisschen Wartezeit.
Das bei uns auch so, das Spielerische hilft. Wir haben den Karlchen, das ist ein ganz wichtiges Familienmitglied mittlerweile und das macht ganz, ganz viel. Und da gibt es auch immer mal einen Wettrennen mit dem und Karlchen ist nicht der große Gewinner, der auch gerade beim Zähneputzen oft auf die Toilette gehen. Und ich finde, da hilft auf jeden Fall dieser spielerische Ansatz. Kleine absolut. Wettrennen im Bad.
Absolut.
Die Kompetitivität hochhalten.
Ja.
Früh mitgeben.
Ja, stimmt.
Nee, es hilft aber, finde ich, total. Einfach so auch diese Gefühle da so umzuleiten in ein Spiel.
Ab und zu. Es ist so dieses so... Spielerisch ist voll wichtig. Früher auch mal, das mache ich jetzt nicht mehr so richtig, aber Zeit stoppen. Okay, komm, wir gucken mal, wie schnell du dich anziehen kannst. Ich stopp die Zeit, ob wir einen neuen Rekord schaffen. Das klappt jetzt nicht mehr ganz so, das hat er durchschaut. Aber generell versuche ich jetzt nicht so viel Druck aufzubauen oder wir generell auch nicht. Es sind ja Emotionen, die er hat und da muss man mit umgehen und ich glaube, es macht es schlimmer, wenn man sagt, nee, ist jetzt nicht, nein, beruhig dich jetzt. Und das ist ja dann für ihn eine direkte Zurückweisung und kann ja nur sich hochsteigern in eine Stresssituation für beide.
Ja.
Und deswegen bringt das eigentlich nichts. Und da muss man auch, selbst wenn ich dann angespannt bin oder merke, Stresslevel steigt so ein bisschen, ruhig bleiben. Man kann es ja nicht ändern.
Ja. Und es ist auch mega entscheidend, finde ich, immer wie so eine Situation sich entwickelt, wie sehr man dann als Eltern, also für die, die zusammen sind, als Eltern, also als Paar zusammen sind, dann auch Team bleibt. Also wenn man sich dann in so einer Situation dann so das eigene Ego irgendwie so getriggert ist und man diese Zurückweisung dann auch mit in die Situation mit dem Partner oder Partnerin dann irgendwie nimmt und sich dann noch hochschaukelt und ja, und dann kommt ja auch schnell so ein du machst immer das und du machst es immer so und dann gibt's ja auch mal so, ja, einfach so irgendwie Streit und dann ist irgendwie nervig. Und das ist aber sehr cool, wenn man es schafft, dann zusammen zu bleiben. Weil dann merkt man so, krass, war doch eigentlich gar nicht so schlimm und eigentlich reicht es mal, sich irgendwie gegenseitig mal in einer stressigen Situation oder bei starken Gefühlen, die natürlich auch Eltern super nahe gehen können oder so nicht können, sondern gehen in den meisten Fällen, dann als Paar irgendwie zusammen zu bleiben. Das hilft mega krass, finde ich.
Ja, und dazu gehört dann eben auch, Fehler einzugestehen oder zu sagen, oh, sorry, war zu doll oder ja. Sorry, muss mich kurz abreagieren. Und gestern ist mir zum Beispiel was passiert. Unser Sohn hat ein Spiele-Date. Fanny hat ihn dann dort abgeholt und ich war mit unserer Tochter zu Hause, habe dann gekocht. Und es ist zurzeit sehr anstrengend, weil sie in der Kita ja schläft, glücklicherweise, aber halt viel früher als sonst. Das heißt, sie ist dann abends irgendwann richtig müde und quengelig. Und ich habe dann angefangen zu kochen, weil es zeitlich hätte ich nicht warten können. Und dann meckert sie dann irgendwann. Und dann stehst du halt da und entweder stellst sie nach unten und sie meckert und will auf den Arm oder du hast sie auf dem Arm und kochst mit ihr auf dem Arm, was zum gewissen Grad geht. Wenn es aber an kompliziertere Sachen geht, Topf abgießen oder schneiden, geht es natürlich nicht.
Ja.
Und gestern, genau in dem Moment, wo Fanny, unser Sohn, reinkam, merkte ich, habe Reis gemacht und wir haben so ein, wie heißt es, so Induktionsfeld. Und wenn du da den Kochtopf verschiebst und es kommt darauf, dann verändert sich die Leistungszahl auf dem Feld. Also brauchst nicht mal einen Händedruck, es reißt irgendwie der Topf. Und ich bin aus Versehen, anscheinend unbemerkt, mit dem Topf darauf gekommen und hab's auf volle Power gestellt, den Reis. Und in dem Moment, wo die reinkommen, meine Tochter meckert, ich sehe, dass dieser Reis gerade komplett anfackelt, nebenbei noch die Pfanne mit Zeugs, ich setze meine Tochter ab, die schreit total los und ich so, Mist, Topf, und versucht den Topf da irgendwie und war irgendwie kurz, hat mich auch erschreckt und war so, Mist, war so in diesem Panikmodus kurz und meine Tochter hat natürlich noch mehr geweint und da habe ich auch mich sofort schuldig gefühlt. Es war bei mir, ich reagiere manchmal laut, nicht aggressiv, sondern ich bin so, ich erschrecke mich zum Beispiel sehr laut,
ja.
Kann ich auch irgendwie nicht abstellen. Aber da war ich sofort so, oh Mist, es tut mir jetzt voll leid für meine Tochter, dass sie jetzt hier so meinen Schreckmoment so mitbekommen hat. Und habe mich dann auch bei allen kurz entschuldigt, war jetzt nichts Dolles, ne, in dem Sinne, aber ich habe natürlich trotzdem meine Tochter erschreckt und fühle mich sehr, sehr schuldig kurz. Und dann finde ich, aber auch in solchen Situationen, das gehört ja auch dazu, habe ich das den Kindern, meine Tochter versteht es wahrscheinlich noch nicht, aber allen anderen kurz erklärt und entschuldigt, Papa hat sich gerade ganz doll erschreckt und hatte ein bisschen Panik, dass hier gleich der Reis abfackelt. Aber ich finde, dieses Kommunizieren danach gehört voll dazu und nicht dann so in seiner Wut oder in seiner, nicht in dem Fall war es ja Überraschung oder Schreck, aber es gibt ja auch so Wutmomente oder was auch immer, dass man das irgendwie einordnet und die Gefühle nicht so stehen lässt im Raum, auch den Kindern gegenüber, wenn die sowas mitbekommen, dass man so erklärt und sagt, ja guck mal, bin ich da gerade erschreckt oder da habe ich mich gerade geärgert, weil war irgendwas Doofes irgendwo und
voll. Ich bin bei diesem Punkt auch super gespannt, weil ich glaube, du hast da total richtig reagiert, indem du einfach das dann erklärt hast, weil ich finde, wenn du Emotionen zeigst, also wir können ja nicht unseren Kindern irgendwie versuchen beizubringen, dass alle Gefühle okay sind und dann kann man ja auch mal, also warum solltest du, bist ja jetzt nicht immer im Dauer-Zen und reagierst auf alles gelassen, wenn du einfach gerade wirklich einen Schreck hast, dann erschrickst du und dann ist es kurz so und dann erklärst du das. Aber ich frage mich, bin echt mal gespannt, so in, was weiß ich, in 20, 30 Jahren, wie die Kinder, also wie unsere Kindergeneration bei den Eltern, die das dann eher so diesen Ansatz haben, das dann auch so mit erklären, was dann vielleicht anders ist. Aber wir werden wahrscheinlich auch irgendwelche Fehler machen, wo dann unsere Kinder sagen,
ja, natürlich.
Warum habt ihr das denn so gemacht?
Auf also jeden
ganz
Fall.
Sicher. Ich würde halt schon gerne wissen, was es ist, weil da könnte man es jetzt
ja, aber
nicht machen.
Ich glaube, dass selbst wenn du alles richtig machst, wirst du für dein Kind hier und da was falsch machen können. Weißt du, es ist, das Kind hat ja andere Bedürfnisse, andere Interessen, die du kannst nicht immer alles lesen und alles richtig machen. Ich glaube, was wir aber richtig machen können, ist dem Kind beizubringen, mit Emotionen umzugehen. Und das ist auch etwas, worauf ich ganz doll achte oder auch Fanny, aber auch zu kommunizieren. Natürlich haben wir auch als Eltern alle Emotionen. Wir können ja nicht, wie du sagst, komplett im Zen sein. Natürlich ist man manchmal angespannt, natürlich ist man manchmal gestresst oder sauer oder streitet sich auch kurz und die Kinder hören es aus Versehen oder sind irgendwie in der Nähe. Das gehört alles dazu. Ich glaube, wichtig ist vielmehr der Umgang danach damit, dass man die Kinder nicht allein lässt mit so einer Emotion, sondern auch in der Lage ist, A, das zu erklären und B, im Zweifel auch zu sagen, ey, tut mir leid, da war Papa irgendwie gerade, oder Mama und Papa waren hier gerade, mussten gerade kurz mal ein bisschen streiten, aber wir haben uns so lieb und wir haben uns gestritten, weil das und Papa sieht das so, oder, keine Ahnung, aber dass man den Kindern auch zeigt.
Für wen bist du?
Okay, stimmt, das war jetzt vielleicht ein bisschen ein komisches Beispiel, aber dass man, wenn man zum Beispiel angespannt ist und sagt, nur komm mal los, wir müssen jetzt mal los, dass man auch sagt, Entschuldigung, Papa hat hier irgendwie was und war jetzt ein bisschen gestresst, weiß nicht wegen dir. Dass man Fehler eingesteht, dass man auch Schwäche zeigen kann, dass man auch den Kindern erklären kann, dass jedes Gefühl in Ordnung ist und nur der Umgang damit wichtig ist.
Ja, voll.
Und natürlich nicht jedes Gefühl, also man sollte jetzt seine Kinder nicht anschreien, das ist nicht in Ordnung, aber man kann natürlich diese Wut verspüren oder das Verlangen, es am liebsten kurz mal anschreien zu wollen, weil es gerade nicht hört oder weiß ich, dir auf der Nase rumtanzt. Aber der Umgang damit ist dann eben nicht anzuschreien oder erklären, du, hör mal bitte kurz auf.
Ja, und dem Kind dann auch im besten Fall auch dann Instrumente irgendwie an die Hand zu geben im Laufe der Kindheit und Jugend, was dann sozusagen auch hilft, also zum Beispiel Sport oder sich, weiß nicht, mal eine Runde um den Block laufen, eine Runde joggen oder mal in den, das machen, haben wir auch schon als unsere Kinder ganz klein waren. Ich finde, dieser Trick hat irgendwie, Trick, aber dieses, das hat man immer so auf Instagram bei so Elternratgebern irgendwie so gelesen, dass wenn ein Kind so ein ganz starkes Gefühl hat, mal ein Kissen geben, wo es drauf fahren kann. Unsere Tochter fand das schon von klein auf super dämlich, wenn ich ihr dann ein Kissen hingelegt hat. Ja. Die hat mich immer so völlig verdutzt angeguckt, hat es irgendwie, also entweder ich habe es nicht gut erklärt oder, aber sie fand, es hat auf jeden Fall nicht geklappt.
Nee,
aber da will ich mein Geld zurück für den Tipp, ja?
Ja, das Kissending hat bei uns auch nie funktioniert. Nichts. Ja. Er schlägt nur,
wir decken mal so Instagram-Ratgeber-Tipps auf. Also Instagram, aber so generell so Elterntipps, die decken wir mal auf. Oder wir testen das mal und dann sagen wir, aber hat geklappt, hat nicht geklappt.
Finde ich gut.
Ja?
Ich bin auch mal gespannt, ob deine Gala-Frage heute klappt oder nicht klappt.
Ey, Hannes, die klappt heute nicht, aber du hast gesagt, dass du vielleicht noch eine zweite in petto hast.
Ja, dann hätten wir, das können wir machen.
Das wäre sensationell.
Und zwar habe ich, einfach nur so, es sind ja viele Jubiläen, gerade Mauerfall 35 Jahre, letzte Woche haben wir auch kurz gespielt, es war eine sehr schöne Veranstaltung. Aber auch nur 25, aber immerhin 25 Jahre und das passt in dem Fall zu Gala an, fiel mir die Frage ein, weil ich immer noch die erste Frage weiß, die habe ich nie vergessen und den Typen auch nicht, das habe ich damals nämlich gesehen. Und war so, ey, ist doch eigentlich witzig für die Gala. Und zwar 25 Jahre, wer wird Millionär?
Och, geil.
Und da gibt es jetzt drei Fragen. Und zwar, die erste ist, wie viele Millionen Gewinner gab es bisher bei Wer wird Millionär? 4, 8, 12 oder 16?
Oh, gute Frage. Und das ist jetzt die, das muss jetzt raten, ja?
Ich muss jetzt raten. Du musst dann gleich noch zwei Fragen beantworten, ja.
Geil. Finde ich eine sehr coole Frage. Also ich kann mich noch an den ersten erinnern, der mit dieser Mathematikprofessor oder so.
Professor Dr. Eckhard Freise.
Ja, Freise. Da weiß ich noch, da war die Millionenfrage mit Yadigar Azizi, glaube ich.
Das werden wir gleich sehen.
Ach so, geil. Ich tippe mal auf 8.
Nee, das ist falsch, es sind 16.
Ach krass, so viel.
Und jetzt bekommst du von mir die allererste und die bisher letzte Millionenfrage.
Geil.
2.12. glaube ich, 2000 war das. Mit wem stand Edmund Hillary 1953 auf dem Gipfel des Mount Everests? A. Nasreddin Hodja, B. Nursai Pimson, glaube ich. Ich muss mal hier näher rangehen. Ja, Nursai Pimson, C. Tenzing Norgay oder D. Abrindranath Singh.
Yadigar Azizi war da was ganz anderes irgendwie,
ja,
ne?
Wahrscheinlich.
Es war, also ich weiß die Antwort. Ich will jetzt noch wie Richard David Precht mit meinem Allgemeinwissen glänzen, weil wie heißt der erste nochmal?
Jetzt weiß ich. Nasreddin Hodja.
Das ist nämlich der, Nasreddin Hodja ist der, der türkische Till Eulenspiegel. Das ist so eine Kinderfigur, ja. Oder das hat nämlich mal, wir haben doch so ein Leseformat, keine Lesung, da hat Cem Özdemir mal bei uns in der Lesung das gelesen, deswegen weiß ich das noch. Aber ich glaube, es war C. Tenzing Norgay.
Das ist richtig. Das ist absolut richtig.
Geil.
Hätte ich natürlich nicht gewusst, aber seitdem weiß ich das natürlich. Ich habe mal geguckt, ich glaube, ich von diesen 16 Millionen Fragen hätte ich, glaube ich, 3 oder 4 hätte ich gewusst.
Wirklich? Aber, das ist aber gut.
Ja, aber es ist natürlich, es kommt drauf an, wenn du irgendwie in der Richtung, das sind ja, wenn du in der Richtung was weißt oder ein bisschen bewandert bist, hast du ja Glück. Es sind ja machbare Fragen, wenn du irgendwie davon schon mal was gehört hast. Ansonsten gar keine Ahnung. Ja. Beim Rest hätte ich überhaupt keinen Plan gehabt.
Ja.
Und die bisher letzte Frage. Am 24. März 2020 an Ronald ten Holte. Die klassische genormte Europalette EPAL 1 besteht aus 78 Nägeln, 9 Klötzen und insgesamt wie vielen Brettern? 9, 10, 11 oder 12? Finde ich eine krasse Frage.
Ey, das ist eine geile Frage. Die, vor allem, ich müsste es eigentlich wissen, weil wir auf dem Balkon habe ich vor anderthalb Jahren 4 Europaletten gestrichen. Und das sind...
Die hätte ich zum Beispiel gewusst.
Kannst du mal ganz kurz die Antworten geben?
9, 10, 11 oder 12.
Dann müssen es ja 11 sein.
Richtig.
Ja.
Ja.
Geil. Das war die Millionenfrage.
Ja, anscheinend ja.
Oh, das ist eine gute Frage. Weil
ja, wenn du keine Paletten nutzt, aber wir sehen sie ja irgendwie öfter und haben ja öfter irgendwie Paletten vor den Augen, dann geht's. Wenn du es aber, wenn du keinen Kontakt zu Paletten im alltäglichen Leben hast,
ja,
ist es gar nicht so leicht.
Ist eine gute Frage, geil.
Genau, das war die kleine Gala-Frage.
Die finde ich sehr gut. Finde ich aber ein geiles Format auch mal so rum.
Ja.
Weil nicht den, wir haben eh auch den Wunsch. Bettina, solltest du das hören, liebe Grüße. Unsere liebe Freundin Bettina, die uns ja auch schon vor dem Podcast, bevor es die allererste Folge Papas gab, ganz super beraten hat und motiviert hat, das doch alles zu machen und mega schlaue Tipps gegeben hat, hört uns auch nach wie vor, ja. Danke
ganz
dafür erstmal. Und hat uns neulich klar den Wunsch geäußert, dass wir doch mal neue Kategorien einführen sollten. Und Bettina, dein Wunsch ist uns Befehl, wir überlegen schon.
Wenn ihr heute die Folge hört, es ist Samstag, da spiele ich in Zürich und da sehe ich Bettina, die auch gerade in Zürich am Arbeiten ist.
Das gibt's ja nicht.
Dreht eine tolle Doku.
Ah, das ist eine spannende Doku, ne?
Ja, ich weiß gar nicht, ob man das sagen darf.
Doch, es hat sie auf Instagram gepostet. Ah, ja. Über die Entwicklung des Schweizer Frauenfußballs.
Voll geil. Kommt zur Europameisterschaft der Frauen nächstes Jahr raus, die in der Schweiz stattfindet. Wenn die raus ist, werden wir sie natürlich empfehlen, aber das dauert noch ein bisschen.
Ja.
Was nicht dauert, sind unsere Tagestipps und die kommen jetzt.
Meine Damen und Herren, hier für Sie die Papas-Tipps der Woche.
Niklas, ich würde einfach mal direkt anfangen.
Mhm.
Ich habe heute nur eine musikalisch und Tagesempfehlung gehen heute bei mir Hand in Hand, denn gestern war ein ganz besonderer Tag für uns, für mich, also jetzt für unsere Band, für mich. Und zwar ist unser neues und viertes Album erstmal für immer rausgekommen. Und das war auf jeden Fall eine wahnsinnige Reise mit sehr vielen Auf und Abs und Höhen und Tiefen. Und es ist ein echt tolles Album geworden für uns. Wir sind sehr glücklich damit und irgendwie sehr stolz drauf. Und ich weiß noch, die erste Idee ist zu diesem Album ist, glaube ich, schon über 3,5 Jahre alt. Und der Song Erstmal für immer, haben wir schon erzählt, da hast du ja auch einen Einfluss drauf gehabt. Das Riff dazu ist im ersten quasi gemeinsamen Urlaub vor 3 Jahren entstanden. Also es war eine sehr, sehr lange Reise. Es gibt Texte für Angst, zum Beispiel, der auf dem Album ist, Angst Teil 2, habe ich über ein Jahr lang dran geschrieben. Die Notiz ist ungelogen, wenn man sie auf dem Handy runterscrollen würde, wahrscheinlich 10 Meter lang oder so. Da gab es so viele andere Texte. Also es war viel Freude, viel Verzweiflung dabei und am Ende ist es ein extrem schönes Album geworden, aus unserer Sicht natürlich. Ihr könnt ja entscheiden, ob ihr das auch gut findet oder nicht. Aber ich würde mich total freuen, wenn ihr euch die Zeit nehmt und das Album mal durchhört und reinhört. Das würde mir viel bedeuten und ja, das wäre meine Empfehlung.
Ah, Hannes, ich würde mich da einfach wirklich gern anschließen als A, großer Sint-Fan, was ich, wie gesagt, auch immer sage, ohne Hannes zu kennen. Und das, ich kann euch ja wieder Ende des Jahres mein Spotify Wrap-Up, wie das so schön heißt, schicken. Da ist ja immer Sint und Clouseau und was Elektronisches ganz weit oben, also die ersten drei. Zeitlang war es auch mal an My Country, war auch mal Platz 3, aber Sint ist immer den ersten 3 und ich kann es wirklich deswegen, ich will das auch diese Woche empfehlen. Wir haben diese Folge einfach genau eine Empfehlung, das ist das neue Album von Sint, Erstmal für immer. Hört es euch an, zeigt es, wenn es euch gefällt, Freunden, aber es ist wirklich vor allem so eine Musik, die finde ich gerade, unsere Tochter liebt sind. Sie sagt immer, ach, jetzt wieder Hannes hören. Und das ist noch ein Grund, warum wir es noch mehr hören, weil ihr wisst es ja alle, wenn die Musik von Kindern und die Lieblingsmusik ist natürlich sehr präsent. Deswegen bin ich da auch sehr dankbar, dass sie gefällt auf jeden Fall auch den Kindern, weil es eine sehr, finde ich, auch erzählende, ruhige, klangvolle, es geht mal nach vorn, aber auch ruhiger mal zum Nachdenken. Da ist wirklich für alle was dabei. Deswegen. Hört euch das neue Album an und schaut auf jeden Fall, packen wir auch wieder in die Shownotes mal, wo vielleicht Sind jetzt noch bei euch um die Ecke oder eine Stadt weiter spielt und geht da noch spontan aufs Konzert, weil es ja gerade mitten in der Sind-Tour ist.
Stimmt, ja, heute Samstag ist das erste Konzert in Zürich, morgen Wien, übermorgen München, Stuttgart, Frankfurt, Köln, Dortmund, Jena, Hamburg, Berlin.
Krass.
Ja, voll. Ey, ist auch, was ich noch dazu sagen möchte, ist so, das ist das Album, wo wir uns am meisten getraut haben. Es gibt, glaube ich, so ganz viele verschiedene neue Facetten, von poppig bis sehr, naja, gar nicht poppig. Please Behave as Advice ist komplett, also sticht da irgendwie total raus, aber ich liebe diesen Song irgendwie. Und ich finde, wir haben uns da viel mehr getraut. Auch Paris ist ein ganz schöner Song. Wie es dir geht, ist wahrscheinlich der traurigste Song, den wir hier geschrieben haben. Da fällt es mir sehr, sehr schwer. Fällt mir noch nach wie vor schwer, den zu singen, ohne irgendwie Tränen in die Augen zu bekommen. Mal gucken, wie das auf Tour läuft, werde ich heute Abend ja dann erfahren. Aber es sind viele Emotionen dabei, viele Facetten. Und das war, wie gesagt, sehr, sehr schön, auch mit Felix, unserem Produzenten und allen, die da mitgewirkt haben. Es war eine schöne Reise und es ist extrem krass, dass das einfach draußen ist. Wahnsinn.
Hört es euch an, Leute. Jetzt geht, bleibt in der App und drückt auf Play.
Genau. Und ansonsten ein schönes, kuscheliges, warmes Wochenende. Vielleicht bis nächste Woche oder bis die nächsten Tage auf irgendeinem Konzert. Und nun erstmal alle Jute, auch beruflich.
Macht's gut, ihr Lieben. Schöne Woche.
Papas ist ein Podcast von Hannes Husten und Niklas Rohrbacher. In Zusammenarbeit mit Tiger und Zitrone und im Studio 25. Und mit Musik von Hannes Husten. Macht's gut, wir hören uns nächste Woche, denn dann gibt's eine neue Folge, jeden Samstag.